Also, die Predigt heute Morgen geht um Männer und Frauen Gottes. Alle, die sich gemeldet haben, für die ist heute Morgen die Predigt.
Na bitte, gib mir auch einen Zettel.
Entschuldigt, dass ich nicht so viele Zettel habe, aber ich glaube, es ist schön, dass wir viele Zettel heute Morgen bräuchten. Das Zweite ist, in bösen Zeiten. Haben wir eine böse Zeit? Schlagen wir nochmal den Epheserbrief auf, den wir gerade abgeschlossen haben. Epheser 5, Vers 15 und 16. Epheser 5, also wir brauchen heute Morgen Bibeln, da stehen auch noch welche. Wir müssen viel lesen. Epheser 5, Vers 15 und 16. Da heißt es: Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die Tage sind böse. Das steht im Neuen Testament. Und ich glaube, das gilt bis heute und es gilt immer mehr. Ich glaube, mehr denn je, dass die Tage böse sind. Aber ich finde es schön, wir haben weise Brüder in der Ältestenschaft, die diese Texte aus dem Alten Testament gewählt haben für die Predigten. Und wir werden heute Morgen genau über so eine böse Zeit reden und sehen, wie ein Mann die Zeit auskauft, wie er weise wandelt und wie er uns ein Vorbild ist. Die Zeit ist schon ein bisschen vorgerückt. Wir haben schon 11 Uhr. Steigen wir direkt in den Text ein. 1. Könige 16. Ich lese ab Vers 29 bis Vers 34. Wir werden den Text in vier Abschnitte aufteilen und immer den Abschnitt, den wir anschauen, erst dann lesen, wenn er dran ist. In diesem Abschnitt, den wir jetzt lesen, da geht es um diese böse Zeit. Das ist so der historische Hintergrund, in dem die Geschichte von Elia spielt. Ich lese: Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre lang. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind oder vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Ebals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Hause des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, die Stadt Jericho wieder auf. Um den Preis von seinem Erstgeborenen Abiram legte er ihren Grund und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, setzte er ihre Tore ein, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Soweit mal zunächst. Die Zeiten waren böse. Wo waren die böse? Wir lesen hier eine Geschichte von Israel, dem Volk Gottes. Heute sind die Zeiten zum Glück nur böse in der Welt, ne? Aber damals waren die Zeiten schon böse im Volk Gottes. Vielleicht auch heute werden wir uns Gedanken drüber machen. Damals waren die Zeiten nicht nur in der Welt, sondern im Volk Gottes böse. Chaos, Abkehr von Gott, Götzendienst, Verführung. Davon haben wir gelesen. Unsere Geschichte spielt in der Zeit, als Israel nach der Wüstenwanderung das Land eingenommen hat, die Zeit der Richter da war, wo dann der Wunsch aufkam, einen König zu haben. Dann kam Saul, David, Salomo. Und mit Salomo ging es ja schon Richtung Grombach. Und das Reich wurde geteilt. Jerobeam, der König des Nordreiches, und Rehabeam, der König des Südreiches, der beiden Stämme, Juda und Benjamin, führten dazu, dass Israel geteilt war. Im Nordreich hat es einen Jerobeam als ersten König gegeben, und der war hergegangen und hat schon zwei Kälber gegossen, so wie damals auf der Wüstenwanderung, und hatte gesagt, das sind die Götter, die uns ausgeführt haben aus Ägypten, und die beten wir jetzt an, damit wir nicht immer nach Jerusalem ins Südreich laufen müssen. Er hatte in Bethel und in Dan jeweils ein Kalb aufstellen lassen, hatte eigene Priester berufen, ist selber sogar auf den Altar gestiegen und hatte den Opferdienst dort getan. Es war schon ein furchtbarer Götzendienst im Nordreich. Gott hat das sehr missfallen. Und wir haben gelesen, dass hier ein neuer König kommt, der eine traurige Tradition fortsetzt. Er tut mehr Böses als alles, die vor ihm waren. Das meint natürlich zeitmäßig vor ihm, aber dieses Wort, was da benutzt ist, bedeutet auch räumlich vor ihm. Mehr als alle seine Vorbilder, die so vor ihm standen. Er hat einen obendrauf gesetzt. Er war noch böser. Schlimme Zeit. Ich bin dankbar, dass ich da nicht lebte. Dass wir eigentlich heute leben. Dass wir hier in Grassau zusammen sein dürfen und uns anreizen dürfen zu guten Werken und dem Herrn Jesus nachzufolgen. Damals reizte man sich an, von Gott wegzugehen. Eine schlimme Zeit. Der Ahab hatte einen Vater, Omris, und Omris war der, der Samaria hat aufgebaut. Der hat die Stadt gebaut. Samaria, wissen wir, Problemfall bis ins Neue Testament. Und auch er tat, was böse war, in den Augen Gottes. Aber interessanterweise hat der Omri scheinbar manche Dinge gut gemacht. Er war politisch erfolgreich, sodass sein Sohn der Erste war, der das Königreich erbte von seinem Vater und sie ein bisschen länger gehalten hat. Die anderen haben nicht mal eine Legislaturperiode vor ihm überlebt, manche nur ein paar Tage. Und dann wurden sie wieder umgebracht oder abgesetzt oder sonst irgendwas. Der Omri, der hat es geschafft, dass sein Sohn wenigstens 22 Jahre regierte. Eigentlich eine schöne Zeit, politische Stabilität und trotzdem eine böse Zeit. Und ich glaube, wir alle entdecken die Parallelen zu unserer Zeit, oder? Ahab nahm sich eine Frau, nichts Übles, aber er nahm sich die falsche. Die, von denen Gott gesagt hat, da nehmt er keine von. Sidonierin war sie, Sidon. Phönizien, das war eigentlich Land, was Israel zugestanden hätte. Aber Israel hat es nicht eingenommen. Irgendwie haben sie nicht geschafft, das, was Gott für sie vorgesehen hatte, in Besitz zu nehmen. Und weil es so träge waren und das, was Gott ihnen eigentlich an Gutem zugedacht hat, ignoriert haben, hat Gott gesagt, jetzt lasse ich die da. Und er nennt 5 Königreiche, ich glaube 5 oder 6 sind es, die da sind, um Israel zu verführen. Und Gott sagt, ich werde nicht dafür sorgen, dass ihr die besiegt, sondern die sollen da bleiben, um euch zu prüfen, ob ihr wirklich zu mir haltet. Die werden euch zur Sünde werden immer. Aber passt ja auf, das ist euer Prüfstein. Und genau da geht Ahab her und sagt, dann nehme ich nur eine Frau her. Und der Ahab war ein ganz toller Hecht. Der sagte, ich nehme nicht irgendeinen, ich nehme die Königstochter. Und da hätte es eigentlich bei ihm klingeln müssen. Sein Schwiegervater hatte nämlich Baal groß in seinem Namen stehen. Ethan Baal. Und er heiratet diese Königstochter, die auch Baal in ihrem Namen hat, die Isebaal. Und nimmt sie zur Frau. Und scheinbar hatte sie die Hosen an. Sie hat nämlich regiert und nicht Ahab. Sie hat den Ahab regiert. Sie hat dafür gesorgt, dass der Ahab Baals Anbeter wurde. Und wir lesen hier so Worte, die, naja, ich darf da nicht sagen, was ich dazu denke, aber ich denke, es gibt heute viele Männer, die genau so sind. Eine Frau sagt was und sie gehen hin und sie dienen und sie beten an und werfen sich nieder. Und sie wissen genau, es ist eigentlich verkehrt. Ahab geht her und wird zum Baals Anbeter. Ja, noch mehr. Um seiner Frau zu gefallen, baut er dem Baal ein Haus. Haben wir gelesen, ne? In Vers 32. Nun, Häuser bauen ist nichts Schlimmes. Aber was für Häuser? Dieses Wort, er baute ihm ein Haus, gab es schon mal. Wer hat noch ein wichtiges Haus gebaut? Salomo. Salomo baute dem Herrn ein Haus. Ahab wollte einen draufsetzen und hat gesagt, ich baue Baal ein Haus. Sich anreizen zu bösen Werken. Und dann reicht es nicht, dann baut er auch den Altar da drin. Und es reicht immer noch nicht. Da sagt er, mein Gott braucht eine Frau. Also baut er die Aschera. Aschera war eine weibliche Göttin, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und er geht so weit, das war unter den Heiden noch gar nicht so bekannt. Aber er hat es eingeführt, habe ich gelesen, dass man praktisch ein Götter-Ehepaar braucht. In der damaligen Welt, vielleicht bei den Griechen oder so, war das vielleicht schon so. Aber er hat diesen Kult eingeführt. Er vereinigt Baal und Aschera. Der Wahnsinn, oder? Und er fährt fort, Gott zu reizen, mehr als alle vor ihm. Vers 33. Das ist die Zeit. Ich glaube, ich brauche gar nicht Parallelen zu heute ziehen. Wo Gott nur noch Göttin ist, wo die evangelische Kirchensynode für den Kirchentag das ganze Liederbuch umschreibt nach Gender, wo wir dann nicht mehr singen, großer Gott, wir loben dich, sondern große Göttin, wir loben dich. Wo wir schräg unterwegs sind, ohne Ende. Wo du in jedem Formular jetzt ankreuzen musst, bist du Mann, bist du Frau oder bist du divers? Wir leben in einer furchtbaren Zeit. Zum Glück haben wir keinen Baal mehr, ne? Wisst ihr, wer Baal war? Wofür dieser Gott zuständig war? Irgendeine Ahnung? Wenn wir gleich die Geschichte von Elia lesen, dann werden wir merken, welche Ironie, wie viel Humor Gott hatte. Baal war der Regengott, war der Wettergott. Jetzt lachen wir, ne? Wir kennen alle die Geschichten, die heute vor uns stehen. Aber lachen wir mal nicht so laut. Wofür braucht man einen Wettergott? Wofür ist der zuständig? Wofür brauchen wir Regen? Und wofür brauchten die Israeliten, dieses Volk von Bauern und Weinbergpflanzern, Regen? für Erfolg. Es ging um Erfolg. Baal war wichtig. Baal garantierte Erfolg. Wenn es regnet, dann geht es uns gut. Dann haben wir zu essen. Und wenn wir zu essen haben, ist schon gut. Aber wenn noch Korn überbleibt und wir können es verticken und die Kohle stimmt, oh, dann wird es noch besser. Und dann hätten wir gerne viel Regen und gutes Wetter. Und immer bitte Sonnenschein, wenn Sonne nötig, und Regen, wenn Regen nötig. Das wäre schon ideal. Zum Glück haben wir heute die Tagesschau und die Wettervorhersage. Da brauchen wir eigentlich keinen Baal mehr. Aber gibt es nicht auch heute Götter, denen geopfert wird, die für uns sehr wichtig sind, die wir auch in unseren Gemeinden, ich will nicht sagen hier in Grassau, aber vielleicht auch hier, der ein oder andere aufrichtet, ein Haus baut, ein Altar baut und dafür lebt? Der Herr Jesus warnt vor einem Gott im Neuen Testament. Der heißt nicht Baal, sondern Mammon. Mammon. Er sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder wirst du den einen lieben oder den anderen hassen. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Wisst ihr, wofür Mammon da ist? Ich habe auch gedacht, Geld, das stimmt noch nicht mal. Mammon ist ein aramäisches Wort, was ins Griechische übernommen worden ist, so wie englische Worte heute bei uns übernommen werden, war ganz modern und ist auch heute noch ganz modern und bedeutet Reichtum und Luxus. Keiner von uns läuft dem Geld nach, ne? Aber so ein bisschen reich, das wäre schon klasse. Oder so ein bisschen Luxus. Oder auch ein bisschen mehr. Und da packt es uns doch alle, oder? Da packt es auch mich. Da stehe ich auch in der Gefahr, dafür zu sorgen, dass die Zeit heute böse wird. Weil ich mehr will. Also so ganz weit dürfen wir den Baalsdienst nicht wegschieben. Der hat uns auch was zu sagen. Und dann ist noch der Vers 34 da im ersten Abschnitt und dann sind wir auch schon durch und wissen, was böse Zeiten sind. Da steht, dass ein Hiel Jericho wieder aufbaute oder befestigte. Er hat die Stadtmauern wieder aufgebaut. In Jericho waren wohl zu dieser Zeit, wohnten Leute da schon viele, aber das war keine befestigte Stadt. Und ein Hiel hat gesagt, ich pack das, ich beseitige den Schutt und da wird jetzt eine ordentliche Stadt raus. Und als er den Grundstein gelegt hat, ist sein erster Sohn gestorben. Oder, ja, und als er die Türen einhängt, der zweite. Warum? Gott hatte das verboten. Josua hat das in Josua 6, Vers 26 gesagt und hat gesagt, verflucht ist der Mann, der Jericho wieder aufbaut. Mit dem ersten wird er den Grundstein legen und mit dem zweiten oder dem letzten die Türen einhängen. Genauso ist gekommen. Gottes Wort ist in Erfüllung gegangen. Gottes Wort trifft ein. Und das ist das Schöne. Das betont die Bibel, gerade in dem Vers 34, noch einmal so. Das heißt, dass nach dem Wort des Herrn ist das geschehen, das durch Josua geredet worden ist. In turbulenten Zeiten, in bösen Zeiten, wo alles drüber und drunter geht, wo der König als erster das Volk verführt, alle laufen hinterher und die Bosheit des Volkes Dinge ist, wo sie Dinge tun, die Gott eigentlich verboten hat, da reagiert oder da bleibt das Wort Gottes bestehen. Es trifft ein. Das ist das, was der feste Punkt ist. Und das ist schön. Fassen wir die Zeiten zusammen. Ich möchte einfach von Gottes Wort her die Zeiten ein bisschen bewerten. Zwei Verse oder drei. Wollen wir miteinander lesen. 1. Johannes 5, Vers 19. Da heißt es, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und wir wissen, die ganze Welt liegt im Bösen. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die dürfen wir uns vor Augen halten. Und die galten damals und die gelten genauso heute. Egal wie die Zeiten sind, egal wie böse, Gott kennt die zu ihm gehören. Und Gott weiß, die Welt ist böse. Und Johannes sagt, das dürfen wir auch wissen. Ich darf wissen, ich bin aus Gott. Ich gehöre nicht zu diesem System. Und diese Systemwelt liegt einfach im Bösen. Das ist schön, es gibt zwei Welten. Nicht, zu welcher gehörst du? Und dann ist auch klar, wie wir mit diesen Welten umgehen. 2. Timotheus 3, Vers 13. Da nimmt der Paulus dem Timotheus Illusionen. Man sagt ja immer, die schöne alte Zeit. Und ach, wir leben in Bayern, ist alles so nett. Und vielleicht hatte Timotheus ähnlich gedacht. Und Paulus nimmt ihm diese Illusion und sagt, beurteilt kurz die Zeit, in der wir leben. Und er sagt, böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also die Richtung ist klar. Dass da mal Umkehr ist von Einzelnen, dass da mal ein Hinwenden zu Gott ist, das ist Ausnahme. Regel ist, es geht immer ins Chaos. Da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Heute haben wir keinen Baal mehr, heute haben wir einen Mammon. Damals hieß die Frage, Gott oder Baal? Und diese Frage wird ja Elia vor das Volk stellen. Nicht beim heutigen Bibelabschnitt, sondern bei den nächsten. Und für uns heute heißt die Frage, Gott oder Mammon? Ich möchte noch den Vers lesen, den ich eben zitiert habe. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich finde, das ist ein Charakteristikum der Zeit, in der damals Elia lebte und in der wir heute leben. Warum verwundert mich das so? Hier steht entweder oder. Nicht ein bisschen mehr Gott und weniger Mammon. Das geht nicht nebeneinander. Entweder oder. Es gibt auch ein Nebeneinander. Johannes sagt mal, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Da ist das so ein Wechsel. Aber das existiert irgendwo doch nebeneinander. Ich und Gott. Mein altes Ich und Gott. Aber bei Mammon sagt der Jesus nicht, der Mammon muss weniger Bedeutung in deinem Leben kriegen und Gott mehr. Er sagt, entweder oder, an oder aus. Das hat mich schon verwundert. Ich habe mich da entdeckt. Ich habe so ein bisschen, liebäugel ich schon damit. Ein bisschen Luxus, ein bisschen Reichtum wäre schon schön, oder? Und wir leben doch so. Wir schauen uns doch gerne Werbung an, was so alles gibt. Was man alles haben könnte. Gehen wir weiter durch unseren Text. Den nächsten Abschnitt lesen wir. 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Tagen oder in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Elias großer Auftritt. Interessant, oder? Der Mann Gottes tritt auf, hat auch so ein Schild an, Mann Gottes tritt auf und was sagt er? Wettervorhersage. Es wird nicht regnen. Interessant, müssen wir uns anschauen. Das Erste, was auffällt, hier tritt einfach ein Elia auf. Wir wissen es, Tischbitter, kommt aus Tischbe, das was mit Schreinern zu tun hat. Ich weiß nicht, auf jeden Fall wird nichts erklärt. Wir wissen nicht, sein Vater, seine Mutter, was er macht, was er Beruf hatte, wo er zum Glauben gekommen ist, welche Gemeinde er ging, nichts, irgendwie ein unbeschriebenes Blatt. Müssten wir mal googeln, findet man nichts. Ganz unvermittelt tritt er auf. Und er hat eine Botschaft. Er redet über das Wetter. Aber es geht nicht darum, kann ich morgen schwimmen gehen oder nicht? Oder muss ich rodeln? Es geht darum, Gericht. Er kündigt Gericht an. Und das gerade übers Wetter. Und damit tritt er vor einen Ahab. Unglaublich. Gott richtet genau, punktgenau. Nicht irgendwo drüber. Nicht irgendwo über die böse Einstellung oder über die Erbsünde oder sonst was, sondern über genau das Problem vom Ahab, von Israel. Vielleicht auch von dir und mir. Die Vollmacht, in der Elia auftritt, auch wenn er kein Zeugnis erst vorlegt und sagt, ich komme aus und ich bin der und der und ich bin Knecht des Höchsten. Nein, er sagt, so wahr der Herr lebt. Das war sein Zeugnis. Das war seine Vollmacht. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Ein knappes Zeugnis. Meine Tochter bewirbt sich zurzeit, ne? Zeugnis, Lebenslauf. Soll ich noch das reinschreiben? Soll ich noch das reinschreiben? Noch das reinschreiben? Elia, einen Satz. Mein Wort, was ich jetzt sage, kommt von Gott, dem Gott Israels, vor dem ich stehe. Das heißt, mit dem ich in Kontakt stehe, der vor mir steht oder vor dem ich stehe. Erinnert euch an das Vor, wo wir eben von geredet haben. Das ist nicht zeitmäßig, sondern das ist räumlich gemeint. Das ist mein Vorbild, das ist meine Autorität, in der komme ich. Wie trittst du auf als Mann Gottes in der bösen Zeit? Wo nimmst du deine Autorität her? Interessanterweise war im Thronsaal keine Diskussion. Dieses Zeugnis müssen wir prüfen. Hast noch irgendwas? Können wir da mal anrufen und mal nachfragen, ob das wirklich so ist? Das war klar. Da gab es keine Diskussion. Das war ein Zeugnis, wo man keine Diskussion drüber führen musste. Seine Botschaft, kein Tau und kein Regen. Woher wusste eigentlich Elia, dass seine Botschaft wirklich von Gott war? Wir werden hinterher noch darauf zu sprechen kommen. Elia hat ernstlich gebetet, sagt der Jakobusbrief. Da werden wir noch diese Verse hinterher lesen. Er wusste es aus dem persönlichen Gespräch mit Gott. Nun ist das ja so eine Sache, wenn Gott mit uns persönlich redet, das meinen wir ja oft so. Gott scheint mir das und das zu zeigen. Und dann kommt irgendwie doch alles anders. Bei Elia war das anders. Er hat ernstlich gebetet, er kam zu einer Überzeugung, aber seine Überzeugung deckte sich mit dem Wort Gottes. Ich möchte euch kurz vorlesen aus 5. Mose 11, die Verse 13 bis 18. Da sagt Mose, durch den Geist Gottes getrieben, und es wird geschehen, Oder Gott sagt da sogar, es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, dem Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und dein Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben und du wirst essen und satt werden. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und ihr den Himmel verschließt, dass er keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden. Und sie sollen das Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Wer ist Wettergott? Baal oder Gott? Und interessanterweise wusste Gott genau, wo die Schwachstelle seiner Leute lag. Sie würden genau in dieser Versuchung stehen, andere Götter zu rufen, von ihnen Segen zu erwarten. Und er sagt, hütet euch, ich bin dafür verantwortlich. Wie können wir diesen Abschnitt für uns anwenden? Wie sieht es bei uns aus? Ich denke, das ist recht klar. Wenn wir anderen Göttern dienen, und ich möchte den Namen Mammon hier benutzen, ich glaube, das ist das, die größte Gefahr auch für Kinder Gottes, ist der Mammon. Der Jesus redet so viel davon, ein Bibellehrer hat mal gesagt, der Jesus hat mehr über Geld geredet als über Himmel und Hölle zusammen. Und wenn er die Stellen mal zählt, dann kommt es hin. Wenn wir dem Mammon dienen, sind die Folgen genau dieselben wie damals in Israel. Die erste war ein verschlossener Himmel. Und ich glaube, diese Folge kannst du eins zu eins in dein Leben übertragen. Wenn du dem Baal, wenn du dem Mammon nachläufst, wird der Himmel verschlossen sein. Du wirst keine Gemeinschaft mit Gott haben. Denn Gott und Mammon geht nicht. Du wirst ein ausgetrocknetes Land, ein durstiges Land in deinem Leben finden. Es wird keine Freude da sein. Du wirst dich nach Leben sehnen und wirst merken, mir fehlt was. Und du wirst erleben, dass dein Leben ein unfruchtbares Land wird, genau wie damals das Erdreich. Es wird keine Frucht, kein Segen zu finden sein. Weder nach innen, und ich denke dabei so an Galater 9, die Frucht des Geistes, die wir jetzt im Hauskreis demnächst anschauen. Entschuldigung. Mein, hast mich erwischt. Galater 6. 9 Früchte sind es, ne? 9 Früchte sind es, genau. Die ausbleiben. Das ist so nach innen. Aber auch nach außen, Menschen, die zum Herrn Jesus finden, diese Frucht werden wir nicht erleben, wenn wir dem Mammon dienen und nicht Gott. Ja, jetzt haben wir den Vers schon eigentlich durchgehend angeschaut. Ich möchte noch einen kleinen Exkurs starten. Hier ist ein Elia aufgetreten und er tritt durch die ganze Bibel auf. Ich habe eben gesagt, wir wissen nicht genau, wo er herkommt, wer er ist, aber dass er im Namen Gottes handelt. Ich denke, wir sollten ein klein bisschen darüber nachdenken, wer der Elia ist, weil wir werden uns ja auch in den nächsten Wochen in den Predigten mit ihm beschäftigen. Der Name Elia bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist Jahwe. Interessant, ne? Ein richtiges Lebensprogramm. Elia, kannst du das auch sagen? Das ist schön. Der Elia war einer, der immer unvermittelt einfach auftritt, einen kurzen Auftritt im Reich Gottes hatte und dann wieder abtritt. Er lebt gar nicht so im Volk Gottes wie der Elisa. Da wusste man genau, der ist da und da, da kann man hingehen, dann kommt man zum Haus von dem Elisa. Bei dem Elia ist das nicht so. Der Obadja kommt ihm mal entgegen und dann sagt der Elia, geh zum Ahab und sag, ich komm. Dann sagt er, nee, das ist ja mein Todesurteil. Weil wenn man dann geht und dich sucht, findet man dich wieder nicht. Du bist immer weg. Wo war der Elia? Er war in der Stille. Wir werden das gleich noch sehen. Bleiben wir noch einen Moment bei dem öffentlichen Dienst. Wenn er auftritt, hat er Gerichtsankündigungen oder Demonstrationen der Macht Gottes. Irgendwie so einen unangenehmen Dienst. Ich habe ein Buch gelesen von Wolfgang Bühne über den Elisa und da stellte zu Anfang so eine Gegenüberstellung von dem Elia und dem Elisa vor. Und der Elia ist ja so ein Vorbild auf den Johannes und der Elisa mehr auf den Herrn Jesus. Der Elia, wo der auftritt, da gehen die Israeliten in Deckung. Wo der Elisa auftritt, laufen die Leute zusammen. Das ist so ein Harmoniemensch. Ne? So, obwohl der auch Gerichtswunder tut. Menschen umkommen, sogar Kinder umkommen, von Bären gefressen werden. Aber der Elia war wirklich wie der Johannes. Der musste sagen, was nicht richtig ist im Volk Gottes. Der hat sich an das Volk Gottes gewandt, an nicht die Welt, sondern ans Volk Gottes. Und da muss er Gericht üben. Dann gibt es einen ganz wunderbaren Vers, den wir gleich in unserem Text haben. Elia wird als Mann Gottes wahrgenommen. Und das hat die Welt gesehen. Nicht nur das Volk Gottes, sondern die Welt. Ich finde das toll. Ich habe euch eben so einen Zettel aufgeklebt, Mann Gottes. Es wäre schade, wenn das Einzige wäre, woran man euch als Männer und Frauen Gottes erkennt. Im gelben Zettel. Sondern in eurem Auftreten muss das deutlich werden. Und wie das deutlich wird, zeigt uns der nächste Bibelabschnitt gleich. Da kommt er nämlich vor. Dann ist Elia ein Mann, der in der Stille lebt. Und in dieser Stille und in dieser Einsamkeit mit Gott schöpft er Kraft. Quälen ihn aber auch Fragen, existenzielle Lebensfragen. Teilweise gerät Elia in Depression. Aber diese Depression führt dazu, dass er klare Antworten kriegt. Antworten, die so weit gehen, dass er Gott selbst anschauen darf, wenn auch nur von hinten. Chancen, Stille, Ruhe, die war bei Elia ganz wichtig. Und nicht nur mit sich alleine, sondern die Zeit der Stille hat er genutzt zum Gebet. Elia war ein Mann, in dessen Leben Gebet eine große Rolle spielt. Ich habe eben gesagt, Jakobus 5, Vers 17 und 18 zeigt uns, dass das, was er als ersten öffentlichen Auftritt hat, genau auf Gebet basiert. Jakobus 5, 16, 17 und 18. Elia war ein Mensch von gleichen Empfindungen wie wir und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde bescherte ihre Frucht, brachte ihre Frucht hervor. Ein Mann des Gebets. Wir finden es an einigen Stellen. Wir finden das, wo er bei der Witwe in Zarpat den Sohn wieder zum Leben erweckt. Wir finden es auf dem Berg Karmel, wie er betet, das Feuer vom Himmel fällt. Wir erleben es, dass er auf den Knien liegt, während er seinen Knecht schickt und sagt, schau mal, ob schon Regen da ist. Und Jakobus sagt, er hat gebetet, dass es wieder regnet. Und es hat geregnet. Er hat gebetet, mit Gott geredet, in der Höhle in der Wüste. 5-mal finden wir Begegnungen, wo er gebetet hat. Interessant, Gottes Geist war es wichtig, wenn er über Elia redet, dass er sein Gebetsleben erwähnt. Wie sieht das bei dir? Wie sieht das bei mir aus? Das Gebet hatte Folgen in seinem Leben. Gott redet zu Elia, wie man es selten bei einem anderen Mann findet. Er handelt generell auf Anweisung Gottes, wird uns gleich im Text noch ein paar Mal begegnen. Er geht nur, wenn Gott es sagt. Einfach toll. Und wenn er selber geht, ja, dann geht Gott ihm nach und hilft ihm, wie damals in der Wüste. Werden wir auch demnächst noch anschauen. Dieses Leben in der Stille vor Gott, dieses Gebetsleben, was Elia gepflegt hat, denke ich, ist mitverantwortlich dafür, dass Elia nicht irgendeiner im Reich Gottes ist, sondern einer der ganz Großen. Es sind gar nicht viele Taten von ihm berichtet, gar nicht viele Wunder. Von Elisa viel mehr, 19 sind es bei Elisa. Aber bei Elia, ich habe nicht genau gezählt, 5, 6 Begebenheiten, nichts Wildes. Und trotzdem ist Elia was ganz Besonderes. Der Elia hört zu den Menschen, die scheinbar noch immer nicht richtig tot sind. So kommt es mir manchmal vor. Die immer wieder auftauchen. Das Erste, was wir ja an Besonderheit von ihm finden, ist, er ist einer der 2 Menschen, die nicht gestorben sind, sondern die in den Himmel entrückt worden sind. Henoch und Elia im Alten Testament. Interessant. Er ist einer der beiden, die auf dem Berg der Verklärung dem Herrn Jesus erscheinen, mit denen der Herr Jesus sich beredet. Der Sohn Gottes will eine Unterredung mit 2 Menschen haben, die wichtig sind. Mit Mose und Elia. Interessant. Nicht Samuel, so der ganz große Prophet. Nein, Elia. Interessant, ne? Großer Mann Gottes. Nicht nur so ein kleiner Mann Gottes unter vielen, sondern schon was Besonderes. Ein Mann des Gebets. Und dann gibt es noch in ganz Israel bis heute diese Elia-Erwartung. In Maleachi können wir mal kurz aufschlagen, Kapitel 3, 23 und 24. Sind die letzten beiden Verse im Alten Testament. Da heißt es, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Bevor der große Tag des Herrn kommt, kommt Elia. Es hat die Leute immer beschäftigt. Als der Jesus am Kreuz hängt und so, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, sagen sie, er ruft den Elia. Da war sofort das da. Die haben daran gedacht. Johannes der Täufer. Kommen die Leute sagen, ist das der Elia? Und der Jesus sagt, ja, wenn ihr was annehmen wollt, er ist der Elia. Er selber sagt mal, der Johannes ist gekommen, der gegessen und getrunken habt und ihr habt gesagt, und er kam im Geist des Elia. Der Jesus selbst stellt diese Verbindung her. Und es gibt Ausleger, und ich denke, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, die sogar davon reden, dass die beiden Zeugen, die in der Offenbarung in Kapitel 11, den Versen 6 und 7 auf Ohr 5 und 6 auftreten, vielleicht auch mit dem Elia zu tun haben. Denn es gibt viele Parallelen da. Vielleicht auch deshalb, weil man sagt, Gottes Wort sagt doch, dass dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Und Elia ist nie gestorben. Vielleicht wird er da noch seinen Tod finden. Ich weiß es nicht, aber man könnte Argumente dafür finden. Und dann ist noch was Besonderes. Elia gehört zu den Glaubenshelden. In Hebräer 11 wird er erwähnt. Weiß einer wo? Da steht sein Name nicht. Aber in Vers 33 und 34, lesen wir es kurz, Hebräer 11, 33, 34, da heißt es, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten und der Löwenrachen verschlossen. Und ich glaube, da gehörte Elia genau rein. Er war einer der Propheten, die Königreiche bezwungen haben. Elia war wirklich einer der ganz Großen. Wie wurde er zu so einem ganz Großen? Ich denke, in der Stille und in der Schule Gottes. Und damit beschäftigen sich jetzt die zwei letzten Abschnitte. Die kennen wir alle recht gut. Da geht es einmal um die Begebenheit am Bach Krit und dann die Begebenheit in Zarpat. Die Zeit, die eilt, das ist der Wahnsinn, aber ihr habt so einen großen Predigtabschnitt gewählt. 1. Könige 17, Vers 2 möchte ich lesen, bis Vers 7. Da heißt es, und es geschah das Wort des Herrn zu ihm. Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kret, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken, ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen dort. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Kret, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Die Geschichte kennen wir alle aus der Kinderstunde, können unsere Kinder uns wahrscheinlich sagen. Und dann fragen wir, was ist die Anwendung? Ja, Gott versorgt uns wunderbar. Sehr schön, wenn unsere Kinder das so wissen und das in ihrem Herzen ist, das ist eines der wichtigsten Dinge. Weil das wird sie davor bewahren, sich an den Baal zu hängen und von ihm Versorgung zu erwarten. Das müssen wir ganz klar sagen. Und trotzdem möchte ich heute ein bisschen tiefer schauen. Ich glaube, in dem Text steckt noch mehr als nur die Versorgung Gottes. Das Erste, was wir lesen, Gott redet. Gott redet zu Elia. Wünschst du dir das auch, dass Gott zu dir redet? Ich behaupte jetzt mal, Gott redet zu dir. Dann sagst du, ich habe es nicht gehört. Ich habe noch nie reden gehört. Vielleicht liegt es an dir. Elia befindet sich hier in der Stille, in der Schule Gottes. Und Gott hat ihm einiges in dem Unterricht zu sagen. Diese Stunde hat es in sich. Gott redet und er hört. Elia konnte ihm hören. Und was macht er mit dem Gehörten? Was lesen wir in Vers 2? Er geht. Er geht an den Bach Krit. Aber da hat Gott was ganz Komisches gesagt. Ich schlage es nicht auf, ich habe es hier stehen. Geh von hier fort, wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Kret und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich doch zu versorgen. Also da hätte ich als Elia, als Israelit, als einer der wenigen, die sich nicht vor dem Baal beugen, die es mit Gottes Wort genau nehmen, gesagt, Herr, da machst du einen Fehler. Du kannst mir alles schicken, aber bitte ein Schaf, eine Ziege oder ein Rind, aber auch keine Raben. Raben sind Aasfresser, die sind unrein und alles, was ein Unreiner berührt, wird unrein. Und das soll ich essen? Raben sind Aasfresser, das hast du selbst verboten, das dürfen wir nicht. Jetzt hat aber Gott ein Problem, oder? Gott hat noch mehr gesagt über die Raben. Und mir kommt vor, als wäre der Elia in einer ähnlichen Situation wie der Petrus. Gott hat zwar gesagt, die Raben sind unrein, aber nicht, dass das, was sie anrühren, auch unrein wird. Im Gegenteil, er hat gesagt, die Raben sind ein Bild. Ein Bild für die Versorgung Gottes. Drei Verse möchte ich lesen. Einer schlägt bitte mal Hiob 38, Vers 41 auf. Und ein anderer Psalm 147, Vers 9. Und noch ein anderer Lukas 12, Vers 24. Lesen wir Hiob 38. Wer hat es aufgeschlagen? Vers 41. Hiob? Soll ich selber lesen? Gut, lese selber. Habt's ja recht. Hiob 38, Vers 41.
Wer beschafft das Kuppel für den Raben, wenn seine Junge zu verhungern und herumschwirren, weil sie nichts zu fressen haben?
Wer versorgt Raben? Gott. Gott hat gesagt, ich bin persönlich dafür da, die Raben zu versorgen. Das hat er von wenigen Tieren gesagt. Aber die Raben gehören dazu, auch wenn sie unrein sind. Gott selber wendet sich an sie und gibt ihnen das Futter. Und da hat es vielleicht bei dem Elia geklickt. Wenn Gott schon mit den Raben zusammen kann, kann ich dann nicht auch? Lesen wir Psalm 147, Vers 9. Wieder die Raben. Jetzt könnte man sagen, es ist alles Altes Testament, aber der Herr Jesus hat es sogar bestätigt. Lukas 12, Vers 24.
Betrachtet die Raben, sie sehen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch.
Richtig. Im anderen Evangelium steht, seht die Vögel des Himmels. Ne? Jeder denkt da von uns an Meisen und an Dumpfaff und die Netten. Gott denkt an Raben. Das sagt der Jesus. Es geht um Raben. Und mir kommt es vor, als ist hier der Elia in so einer Schule wie der Petrus. Von oben ein Tuch kommt und lauter unreine Dinge. Und Petrus sagt, nee, Herr. Wir müssen denken, da ist Petrus schon ganz lange in der Schule Gottes. Der ist schon ein gestandener Mann, der ist der älteste Apostel und so. Sagt, nee, Herr. Kannst du dir vorstellen, in der Gebetsstunde, Gott sagt was und dann sagt ein Bruder, nee, Herr, tun wir nicht. Und das macht er dreimal. Wie wird es dem Elia gegangen sein? Ich glaube genauso. Er ist hier in der Stille. Und Gott sagt, geh dahin und ich werde Raben schicken, dich zu versorgen. Und die bringen dir Nahrung, Brot und Fleisch, zweimal am Tag, morgens und abends. Erinnert dich das an was? Hä? Martin, wenn unser Leben so dürr ist, wenn wir sagen, es brennt nicht mehr so, vielleicht verachten wir die Raben. Das geht uns so schnell so, es geht uns allen so. Morgens und abends, Brot und Fleisch. Wisst ihr, die Speise, die Elia da versprochen bekommt, war Königsspeise. Das Volk hat nie Brot und Fleisch morgens und abends gegessen. Schau dir die Witwe in Zarbat an, was hat die gegessen? Brot und Wasser. Elia kriegt noch Fleisch dazu. Das war am Königshof so. Und das jeden Tag. Und das zweimal. Gott will uns versorgen wie Könige. Er schickt manchmal Raben. Dinge, die wir vielleicht für unrein halten. Dinge, für die wir gar nicht so eine Beachtung haben. Dinge, die uns vielleicht wertvoll sind, aber die, wo es so viel Wichtigeres gibt. Und ich glaube, das Gefährdetste ist unsere stille Zeit. Da ist so viel anderes wichtiger, dass wir pünktlich zur Arbeit kommen und dass wir das tun und dies tun und jenes. Und das Erste kürzen wir die stille Zeit. Elia ist hier in der Schule und Gott bereitet ihn vor. Gott bereitet ihn vor. Er macht das nicht in kurzem Moment, sondern eine lange Zeit ist Elia an diesem Bach Krit. Von dem, wo er zum Ahab gegangen ist, hat gesagt, es wird nicht mehr regnen, bis zu dem, wo er wieder geht, sind über 3 Jahre, 3,5 Jahre. Teilweise auf, Hälfte in Zarbat bei der Witwe, Hälfte am Bach Krit, 1,5 Jahre huckst am Bach, da oben am Torkopf, da am Torgraben. Und ein paar Raben sind deine einzigen Bekannten. Und du bist ein großer Mann Gottes in seinem Reich. Das Reich, das ganze Reich Gottes geht den Bach runter. Der Baalsdienst ist da und du hast gerade Gericht angekündigt. Und Gott sagt, geh in die Einsamkeit, geh in die Stille und lass dich von mir versorgen. Ich habe dir was zu zeigen. Und Elia geht und er hält still. Was erlernt Elia da? Ich denke, was wir auf jeden Fall sagen können, er lernt ausharren. Er lernt ausharren. Und dann kommt der Tag, wo das Wasser immer weniger wird. Der Bach trocknet aus. Der Bach hält nicht plötzlich an, sondern der trocknet aus, langsam. Und Elia hat Zeit nachzudenken. Und jetzt? Wahrscheinlich hat er dann direkt wieder auf die Knie gegangen, gebetet, wie ich Elia einschätze. Und er betet. Und es tut sich nicht. Das Wasser wird immer weniger, immer weniger, immer weniger. Dann kommen Ängste. Dann kommen Sorgen. Die zehren an dir. Die Kraft lässt nach. Und Elia hält die Füße still. Er geht nicht vom Bach weg. Ich finde unglaublich, was Elia da gelernt hat. Die Anwendung für dich und mich ist, wo stellt Gott dich in bösen Zeiten hin? Wo ist dein öffentlicher Platz, wo du reden sollst? Elia vor Ahab. Aber weißt du auch, wo dein Bach Krit ist? Wo Gott an dir arbeitet? Beim Vorbereiten ist mir eine Sache eingefallen, die habe ich gar nicht mit in die Predigt aufgenommen, aber ich möchte sie hier kurz erwähnen. Damit der Ahab und das Volk umkehrt, braucht es einen Tag. Und ein bisschen Feuer vom Himmel. Aber mit Elia ausharren lernt, hat er 3 Jahre in der Einsamkeit gesessen. Damit Kinder Gottes verändert werden, nimmt sich Gott viel Zeit. Wo bist du in seiner Schule? Welche Lektionen hat er für dich? Wie weit bist du da? Ich habe eine Hausaufgabe für dich. Notier dir. Römer 5, Vers 3 bis 5. Da wird Lernkontrolle gemacht. Und prüf dich ganz ehrlich, wo stehe ich? Welchen Punkt habe ich schon gelernt und welchen noch nicht? Wo ist bei mir was stehen geblieben? Was muss ich noch lernen? Bin ich in Gottes Schule? Halte ich die Füße still? Darf er mir Dinge beibringen? Nächster Abschnitt. Am Tisch der Witwe in Zarpat. 1. Könige 17, Vers 8. Es wird heute ein bisschen länger, aber wer schon gehen will, kann das tun. 1. Könige 17, Vers 8 bis Vers 16. Und da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf, ging nach Zarpat, und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot von deiner Hand oder in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bring ihn zu mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus, das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Toller Text. Unsere Kinder wissen alle, kennen auch die Anwendung. Gott versorgt uns, aber wir wollen wieder ein bisschen tiefer schauen. Wie beginnt der Text? Genau wie im Bachkrit. Gott redet. Was ist das Nächste? Genau dasselbe wie am Bachkrit. Elia gehorcht. Mei, so Männer Gottes wünschen wir uns, oder? In der Gemeinde. Die einfach auf Gott hören und gehorchen. Das ist der Hit, wenn wir schon so weit wären. Aber Elia soll wieder was lernen. Gott nimmt ihn wieder in die Schule. Am Bach Kret, das war theoretischer Unterricht, da war er alleine. Nur ein paar Raben, und die haben sowieso nicht gehört. Aber hier ist er bei Menschen. Und jetzt darf er anwenden, was er gelernt hat. Jetzt kommt der Praxisteil in Gottes Schule. Schauen wir weiter. Elia hört und gehorcht. Und da habe ich mir hingeschrieben, trotz. Trotz dem, dass er nach Sidon gehen soll. Gott hat Humor. Hä? Erst die Raben, das ging ja schon gar nicht. Und jetzt nach Sidon. Gott sagt, der Bach ist leer. Ich versorge dich weiter, geh mal ins Ausland. Nach Sidon. Klingelt's bei irgendeinem. Wer kam aus Sidon? Wer kam aus Sidon? Die Frau vom Ahab. Isabel. Gott schickt Elia in die Welt. Direkt in den Baalskult rein. Geht's noch? Und dann zu einer Witwe. Wenn es in Notzeiten um Versorgung geht, schickt man dann einen Propheten zu einer Witwe. Auch wenn Elia gedacht hat, nicht für mich, Herr, aber ich kann doch nicht so einer Frau zur Last fallen. Weißt du, dass ich da nicht viel zu essen kriege, das ist mir klar, aber es geht doch um die Frau. Wie kann ich denn einer Witwe noch was wegessen? Elia geht. Elia hat so einen richtigen Trotzdem-Glauben. Auch wenn so viel dagegen spricht, er geht. Wie ist es bei mir und dir? Weißt du noch den Vers, den wir an den Anfang gestellt haben? Die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Dann fang an mit Gehorchen. Mit einem Glauben trotzdem. Er macht sich auf. Elia wird Ausländer. Er wird Asylant. Es wird Andersgläubiger. Der fällt auf. Gott schickt ihn zu einer Ungläubigen. Nicht zu einer Schwester, die da in Sidon wohnt. Wenn wir irgendwo hinfahren, schauen wir sofort nach, gibt es dort Geschwister, kleine Wegweiser, Gemeinde da und da, da rufe ich mal an. Und dann kriegen wir gesagt, ja, geh doch mal zu dem und dem, das ist ein Bruder im Herrn und so. Elia, zu einer Witwe. Und was sagt die Witwe? Als er sagt, bereite mir Essen zu, so wahr dein Gott lebt. Nein, es war nicht ihr Gott, das war Elias Gott. Elia war andersgläubig. Dort geht er hin als Bittsteller. Äußerst ungute Voraussetzungen, aber er geht. Und was mich dann so bewegt hat, als er bei der Frau ist, lernt das Erste die Frau kennen, ihre Nöte. Die Frau, nach ein paar Sätzen, macht ihr Herz auf. Und Elia kann da reinschauen, was diese Frau bewegt. Ich denke, das ist was Gewaltiges an Lehrstunde für uns. Wenn du und ich in die Welt gehen, dann ist es schön, wenn wir Kalender mitnehmen. Dann ist auch schön, wenn wir sagen, ich habe hier genau den richtigen Vortrag für dich und ich lade dich ein. Aber Elia geht her und lässt mal erst die Frau reden. Er hat ein Angebot und er hört zu. Was hat Elia da hören müssen? Die Frau hat ihre Armut bekannt, hat von ihrem Hunger geredet und von ihrer Hoffnungslosigkeit, die so weit ging, dass sie sagt, Henkersmahlzeit und dann Augen zu. Dann steige ich in die Kiste. Schrecklich. Ganz unverblümt redet sie davon. Und jetzt finde ich schön, wie der Elia damit umgeht. Was er gelernt hat am Bach Krit. Er legt alle Hemmnisse ab, alle Vorurteile gegenüber dieser Frau. Und er gibt dir nur eine einzige Anweisung. Er sagt, bereite mir zuerst. Hört sie im ersten Moment vielleicht ein wenig egoistisch an. Aber ich glaube, was Elia sagt, ist nicht mir zuerst, sondern meinem Gott zuerst. Gott muss an die erste Stelle in deinem Leben, Frau. Dann hört deine Armut auf. Dein Hunger hört auf und du hast wieder Lebensmittel im Haus. Wie gehen wir auf die Welt zu? Elia hat dann diese wunderbare Verheißung für sie und sagt, wenn du das tust, Gott an die erste Stelle, wenn du mir zuerst zubereitest, dann will Gott dich versorgen. Welche Botschaft hast du, welche Botschaft habe ich für die Welt? Haben wir so Pauschalangebote oder genau zugeschnittene? Dafür müssen wir vorbereitet sein. Elia wurde vorbereitet am Bach Krit. Da musste er so seine ersten Vorurteile gegen Raben ablegen. Ne? Und jetzt kann er das in der Praxis zeigen, wie das aussieht. Petrus musste das für das Krabbeltier da, diese Meeresfrüchte. Und durfte es dann bei Cornelius in der Praxis weisen. Wie sieht es bei dir und mir aus? Gehen wir in Gottes Schule? Gottes Schule geht dann noch weiter. Ich lese den letzten Abschnitt. 1. Könige 17, Abvers 17. Da geht es um den Dienst, den Elia dann an der Witwe tut. Da heißt es, und es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Er aber sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zu dem Herrn, und sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lasse doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias, und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück und er wurde wieder lebendig. Dann nahm Elia das Kind und brachte es in das Obergemach, vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter und Elia sagte, siehe, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Noch einmal ganz kurz konzentrieren, ich mache es schnell. Not tritt auf. Not ist immer etwas, was uns zeigt, was in uns ist, wie weit der Glaube in unserem Leben und im Leben des Nächsten gereift ist. Wenn du wissen willst, wie eine Zitrone ist, ob sie reif ist, drückst sie. Wenn du einen Apfel in die Hand nimmst, pflückst, ist er reif, du drückst ihn. Und so macht Gott es auch. Er drückt uns ein bisschen. Hier ist Not. Und Gott drückt die Frau. Warum macht er das? Um zu zeigen, wie weit ihr Glaube ist und was noch fehlt. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn wir der Welt Hilfe anbieten und sie auf halbem Weg stehen lassen. Die Frau sollte zu echtem Leben kommen. Sie sollte dahin kommen, wo sie hinterher in Vers 24 ist, dass sie sagt, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist, dass du, na wie sagt sie, genau, dass du ein, und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Sie weiß, wer Gott ist. Dahin soll sie kommen und ihr Sohn soll leben. Die Witwe klagt Elia an und sagt, bist du gekommen, um meine Sünde mir vorzuhalten? Letztendlich klagt sie nicht Elia an, sondern Gott. Wenn du in der Welt unterwegs bist und den Menschen Gottes Botschaft bringst, und sie dich anklagen, dann sollst du das wissen. Es geht nicht gegen dich, sondern es geht gegen Gott. Aber letztlich sagt sie in ihrer Anklage, dass sie doch etwas glaubt. Und zwar, dass es einen Gott gibt. Und sie erkennt, sie hat Schuld vor ihm und sie hat keinen Frieden. Gott hat ihr Kind genommen und es wird wohl daran liegen, dass Schuld in ihrem Leben ist. Wie gut, wenn unsere Mitmenschen an diesen Punkt kommen. Und dann müssen wir wie Elia eingreifen. Wenn Mitmenschen sagen, ich bin schuldig, ich habe keinen Frieden mit Gott, was sagen wir dann? Elia drischt keine Phrasen. Er holt auch kein Heftchen mit vier geistlichen Gesetzen raus und sagt, erstens, zweitens, drittens, viertens und dann passt's. Ich finde das genial, was Elia hier macht. Ich will diese Heftchen nicht verurteilen. Die können eine riesige Hilfe sein. Aber wenn es nur die Heftchen sind, dann ist es zu wenig. Was macht Elia? Der Elia nimmt den Sohn, den Toten, von der Mutter weg. Er nimmt die Not von dieser Frau auf seine Hände. Und die Mutter muss loslassen. Interessant. Hier finden wir einen Anschauungsunterricht, wie Menschen von Gott geholfen bekommen. Und was macht Elia dann mit dem Sohn? Er trägt ihn in sein Obergemach. Wisst ihr, wofür das Gemach da war? Klar, da hat er geschlafen, aber da hat er auch gebetet. Das war sein stilles Kämmerlein. Er geht in sein Obergemach und nimmt das Problem der Frau, die Not der Frau mit in seine Stille vor Gott. Und dann betet er über die Not dieser Frau. Und er bringt die Not der Frau eins zu eins vor Gott. Er wiederholt im Grunde sogar die Anklagen der Frau. Und was mich gewundert hat, da steht so ein kleines Wort, tust du an der jetzt auch das? Das sieht so aus, als ob Elia dieselbe Anklage zu Gott hat, wie die Frau. Er macht sich so ganz eins mit ihr. Ich finde das unglaublich. Und dann betet er zu Gott. mit dieser Not auf dem Herzen, die er zu seiner eigenen gemacht hat. Und er zeigt ganzen Einsatz. Er legt sich sogar selbst auf dieses Kind. Ein Unding, ein Prophet Gottes, durfte niemals einen Toten berühren. Das ging nicht. Und Elia legt sich da drauf. Er hat viel gelernt bei den Raben, merkt ihr? Er geht über diese Regeln hinaus, um Menschen zu Gott zu bringen. Das ist eine gefährliche Sache. Ich will niemals gesagt haben, ihr könnt Gottes Regeln ignorieren. Aber wenn Gott Aufträge gibt, wenn Gott uns in Nöte hineinstellt, dann geht es zunächst um Menschen und um die Nöte und dann um die Regeln. Er betet, nicht einmal, nicht zweimal, dreimal. Ausharren, wo hat er das denn gelernt? Vielleicht am Bach Krit? Und Gott erhört sein Gebet, Vers 22. Der Junge kommt zum Leben und Elia nimmt den Sohn und bringt ihn seiner Mutter. Er gibt die Hilfe, die er durch Gebet empfangen hat, nicht um sich zu rühmen, nicht zu zeigen, hier, ich habe ein Kind lebendig gemacht, damit gehe ich jetzt mal erst auf den Marktplatz und es müssen alle sehen. Nicht um irgendwelche Zeitungsartikel darüber schreiben zu lassen oder sonst irgendwas, sondern er bringt diesen Sohn zu dem, wo Leid ist, bei der Mutter und gibt ihn der Mutter zurück. Und was entsteht bei der Mutter? Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Da entsteht Glaube. Da entsteht Gewissheit, da entsteht ein Glaube nicht nur an Gott, sondern sie glaubt Gott. Sie weiß, das Wort Gottes ist wahr und es trifft ein. Ich finde das unglaublich. Und ich habe mich gefragt, wie ist die Anwendung für mich? Ich möchte für mich aus dem Text rauslesen, dass die Welt einfach keine billige Pauschalhilfe braucht, sondern dass ich auf ihre Nöte schauen soll. Dass jeder eine andere Leiche im Keller hat, entschuldigt diesen Begriff. Aber dass bei jedem andere Nöte da sind. Und Gott schickt uns zu den Menschen, dass wir ihre Nöte nehmen, sie ins Gebet mitnehmen, dass wir sie zu unseren eigenen machen und dass wir Dienst an Menschen tun und ihnen Leben bringen. Leben, der in ihrem Leben zu glauben wird. Elia ist einfach ein unglaubliches Vorbild, wenn es darum geht, die gelegene Zeit auszukaufen. Wir haben oft ein ganz anderes Bild wie Elia davon. Vielleicht hatte Elia das ursprünglich auch. Wir denken, wir müssen was sagen. Wir müssen an den Königshof und müssen da Gericht ankündigen. Und dann bleiben wir dran. Dann machen wir Demos, dann machen wir Volksbewegungen, dann kommt Erweckung, Evangelisation und das ganze Programm. Und in 3 Jahren ist es Achental gläubig. Darum geht's nicht. Gott will dich verändern. Ja, er hat eine Botschaft fürs Achental. Die Menschen hier. Ja, die haben Nöte und du darfst helfen. Aber zunächst mal geht es um dich. Bist du bereit, in die Schule Gottes zu gehen? Gelegene Zeit aufkaufen heißt nicht, mit den Füßen zu scharren und zu rennen, sondern die Füße still zu halten und Gottes Unterricht wirken zu lassen. Dafür zu sorgen, dass die Unterrichtsstunde nicht vorbei ist, die Glocke klingelt und wir es immer noch nicht kapiert haben. Ich wünsche uns das. Elia ist so ein strahlendes Vorbild. Er ist jemand, der ganz groß war im Reich Gottes. So groß, dass Gott Naturgesetze aushebelt und er entrückt wird und nicht sterben muss. Warum? Wo ist er so groß geworden? Ich glaube, in der Schule Gottes. Und ich wünsche uns, dass es uns ähnlich geht wie ihm und dass er uns ein Vorbild darin sein kann, die gelegene Zeit auszukaufen. Amen.